NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer einen schönen guten Abend. Unser Thema: alle 3 Minuten schlagen Einbrecher zu. Wie kann man Wohnungen schützen? Wir wollen in der kommenden Stunde die Erkenntnisse der Kriminalitätsstatistik besprechen. Besonderes Augenmerk dieser Redezeit liegt bei den Wohnungseinbrüchen, denn sie sind im Vergleich zum Vorjahr nochmal angestiegen um 10% und liegen bei mehr als 167.000 bundesweit. Das bedeutet, runtergebrochen, alle 3 Minuten dringen Einbrecher in eine Wohnung ein. Für die Opfer ist dieser Schock oft schwer zu verkraften. Sie fühlen sich danach unsicher im eigenen Zuhause. Wie kann man ihnen helfen? Und wie kann man Einbrüche verhindern? Zunächst einmal die Frage, wie sicher fühlen sich die Norddeutschen eigentlich? Meine Kollegin Silvia Buckel hat sich auf der Straße umgehört und zufällig ein Einbruchsopfer getroffen.
Also vor 3 Jahren haben sie bei uns eingebrochen, alles ausgeräumt, sämtlichen Schmuck und Bargeld geklaut. Am helllichten Tag, da ging es mir ganz schlecht. Es war komisch, dass jemand in den Schränken rumgewühlt hat, alles rausgerissen hat. Und es ist schon ein sehr komisches und bedrückendes Gefühl gewesen.
Natürlich hat man Angst, zumal wir auch im Erdgeschoss wohnen und da man noch eher betroffen von ist. Bei jedem Geräusch steht man schon nachts auf und guckt mal nach, ob da irgendwas passiert ist.
Ich mache die Balkontüren jetzt zu, auch wenn ich in den Keller gehe. Ne?
Also ins Erdgeschoss würde ich nicht ziehen, da hätte ich wirklich Sorge, weil man ja im Sommer auch mal die Fenster aufhaben will. Aber alles andere nein. Ich fühle mich schon ausreichend sicher.
Wir fühlen uns recht sicher. Erster Stock, gut gesichertes Haus, also Neubau. Dreifach verglaste Fenster mit Extraschutz und Feuerschutztüren.
Wir haben ein neues Schloss eingebaut, so weit sind wir schon mal gekommen. Weil unser altes war, den konnte man mit einem Schraubenzieher öffnen.
Ich wohne im 4. Stock und da kommt sowieso keiner hin. Und im Winter bin ich immer in Spanien. Bis jetzt hat keiner eingebrochen. Und ich habe auch nichts zu klauen. Und bei den Nachbarn passe ich auf, wenn ich hier bin. Ne? Wenn ich irgendwas höre an den Türen oder so, dann gucke ich, was da los ist.
Bei uns in der Ecke ist so gut wie nie ein Aufbruch gewesen oder irgendwie was. Also wir wohnen ruhig, friedlich. Da sieht einer, was los ist, wenn da Fremde in der Siedlung rumlaufen oder auch mal im Haus sind. Da kommt nicht jeder rein. Passt noch einer auf den anderen auf, so in etwa.
Soweit schon einige Meinungen. Wir wollen auch wissen, was Sie dazu denken. Fühlen Sie sich sicher? Haben Sie Ihre Wohnung extra geschützt? Rufen Sie uns an 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Oder Sie können uns auch eine Mail schicken unter ndr.de/redezeit. Unsere Gäste und Experten heute Abend sind zum einen Bernd Ingelmann. Er ist Sachbearbeiter der technischen Prävention der Polizeidirektion Hannover. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Ingelmann, Sie beraten auch. Wer wendet sich an Sie? Welche Beratungstätigkeit üben Sie aus?
An uns können sich alle Bürger der Region Hannover wenden, weil wir eben lokal hier in Hannover arbeiten. Das kann sowohl derjenige sein, der von einem Einbruch betroffen ist, das kann aber auch derjenige sein, der sich einfach Gedanken zu dem Thema macht und sich überlegt, er möchte seine Immobilie jetzt etwas besser schützen.
Zu den Details, was da am wirksamsten ist, kommen wir noch in der Stunde. Ich begrüße auch Christina Eriksen-Kruse, stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings Hamburg.
Guten Abend.
Der Weiße Ring betreut Opfer von Überfällen, Missbrauch, Gewalt. Wie viele Menschen wenden sich nach Einbrüchen gezielt an Sie?
Also die Anzahl der Einbruchsopfer hat sich in den letzten Monaten sehr deutlich erhöht. Ich rechne damit, dass wir pro Monat bestimmt 3, 4, 5 Einbruchsopfer haben. Das ist etwas, was ich aus den vergangenen Jahren so gar nicht kenne. Und die in der Regel deutlich traumatisiert sind.
Auch darüber sprechen wir noch ausführlicher. Und ich freue mich auch, dass Professor Christian Pfeiffer bei uns ist, ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Auch an Sie ein herzliches Willkommen, Herr Pfeiffer.
Guten Abend.
Hatten Sie, witzigerweise haben wir beide schon mal eine ähnlich gelagerte Sendung zur Kriminalitätsstatistik gemacht vor 2 Jahren. Da waren wir uns sehr sicher, die Zahlen würden wieder sinken durch die ergriffenen Maßnahmen. Sind Sie jetzt überrascht, dass die Einbruchszahlen weiter gestiegen sind?
Nein, nicht unbedingt überrascht. Man muss das etwas weiterfassen und schauen, Einbruch wird begangen von Menschen, die dringend Geld brauchen. Früher haben sie verstärkt Autos geklaut. Jetzt haben sie umgesattelt. Die Gesamtzahl der Fälle von Autoklauen, was vom Schaden her höher ist, vom psychischen Schaden niedriger, war im Jahr 2000 223.000. Die Summe von Autodiebstahl Und Wohnungseinbruch ist jetzt bei 188.000, also 27% Rückgang dieser Form von schwerem Diebstahl, wo es den Leuten ums Geld geht. Trotzdem ist das ja ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, weil natürlich klar ist, durch unsere Forschung noch mal deutlich belegt, der Einbruch tut den Menschen nicht primär wegen der Sachschäden weh, sondern wegen der psychischen Verletzung, dass da jemand in die Intimsphäre der Wohnung, in die Geborgenheit eingebrochen ist und man sich danach nicht mehr so gut fühlt.
Bleiben wir noch mal kurz auf der Täterseite, Herr Pfeiffer. Ich habe auch gelesen, dass der Wert doch deutlich angestiegen ist. Also von den Dingen, die Einbrecher mitgehen lassen, wenn sie bei einem einbrechen. Das sind mehrere tausend Euro. Was wird denn am meisten mitgenommen? Ist das wirklich der Flachbild-Plasma-Fernseher?
Anstieg können wir nicht feststellen, sondern gut, 2011 hatten wir bundesweit den Schaden bei Einbruch ermittelt. Da waren es 2,7 und jetzt liegen wir etwa auf demselben Level. Was am leichtesten transportiert werden kann. Also hochwertige Geschichten, die nicht zu viel Platz einräumen. Einen großen Fernseher mit raustragen, na, früher waren die noch gewichtiger als heute, das ist eher selten. Aber der teure Laptop, die Fotoausrüstung, der Schmuck, das Bargeld, das, was man schnell mitgreifen und mitnehmen kann, das ist das Zielobjekt Nummer eins.
Wie kann man Wohnungen schützen? Das ist das Thema der Redezeit. Vielleicht haben Sie auch eine Frage. Rufen Sie gerne an 08000 441777. Nochmal die Telefonnummer 08000 441777. Herr Engelmann, wir kommen hier bei Ihnen so ein bisschen auch zu Tipps und Tricks. Kommen wir erstmal zu denen, die gar kein Geld kosten. Nämlich die Dinge, die wir vielleicht auch alle ein bisschen zu lax handhaben. So Stichwort Fenster offen lassen, Balkontüre offen lassen.
Natürlich ist es immer, wenn ich mich mit dem Thema Einbruchschutz beschäftige, dann ist es die Verhaltenskomponente einer der wirksamsten. Das heißt, man muss natürlich, egal was man an Sicherheitstechnik eingebaut hat und sei es noch so niederschwellig, man muss es bedienen. Das heißt, wenn ich das Fenster gekippt lasse, ist das eine Einladung für einen Einbrecher. So ein Fenster kann ich öffnen, ohne Schaden oder ohne Krach zu verursachen. Aber man muss auch sagen, die Täter versuchen im Regelfall bei Abwesenheit das Gebäude zu betreten. Das heißt, bei einer Anwesenheit, wenn ich mich in dem Raum dahinter aufhalte, ist es kein Problem, wenn ich da meinetwegen schlafe, dieses Fenster gekippt zu lassen, also bei offenem Fenster zu schlafen. Auf der anderen Seite, wenn ich weggehe, Fenster schließen und vielleicht Anwesenheitssimulation zu betreiben, um dem Täter zu suggerieren, dass hier doch jemand da ist, obwohl das Fenster vielleicht zu ist.
Und wenn Sie gerade ansprechen, Fenster darf offen bleiben, dann kommen wir ja auch gleich nochmal zu den Zahlen. Also es finden ja wesentlich mehr Einbrüche tagsüber statt. Man denkt ja immer, der Einbrecher schleicht sich im Dunkeln rein.
Der Täter versucht im Regelfall, die Zeiten zu wählen, wo keiner im Gebäude anwesend ist. Denn wir unterscheiden relativ klar zwischen dem einfachen Täter, der klauen möchte, der entwenden möchte, und dem, der Gewalt geneigt ist. Ja, der Täter, der zu Ihnen in die Wohnung rein möchte, ist im Regelfall derjenige, der keinen Kontakt zum Bürger oder beziehungsweise zum Bewohner der Wohnung haben möchte, sondern der einfach nur Abwesenheitszeit nutzen möchte. Somit ergeben sich auch Zeiten überwiegend im Tagesbereich, wo die meisten Menschen arbeiten sind.
Kleinen Widerspruch, Herr Engelmann, nur einen kleinen. Das mit dem angekippten Fenster im Erdgeschoss, das würde ich niemand raten, weil es Täter gibt, die sind was auf was anderes aus. Die suchen einen bequemen Einstieg, um eine Frau zu vergewaltigen und wissen, da wohnt eine Frau alleine. Also der Ratschlag, den halte ich für ein bisschen gefährlich.
Auch wenn wir jetzt auf die Sommermonate zusteuern, Herr Pfeiffer, ist das dann, muss ich tatsächlich mein Hab und Gut so verteidigen, einfach weil es sein könnte, dass irgendjemand da auf eine blöde Idee kommt? Weil es ist ja auch durchaus unkomfortabel, jetzt die Fenster geschlossen haben zu müssen.
Richtig. Wer dann zusätzliche Gitter vor dem Fenster hat, okay, dann ist die Sache schon wieder geregelt. Aber trotzdem, ich würde unruhig schlafen, wenn ich in einer Stadt mit offenem Fenster zur Straße hin nachts einschlafen sollte. Würde mir nicht in den Sinn kommen, das für richtig zu halten. Dann muss ich die Türen offen halten und irgendwie für Durchzug sorgen. Aber diese offene Fenstergeschichte, Erdgeschoss, nein, wenn es in der Stadt ist.
Wobei ich Ihnen da auch gleich mit als Ratschlag auf den Weg geben kann, es gibt inzwischen Fenster, die auch in gekipptem Zustand eine ausreichende Sicherheit darstellen.
Toll, stimmt. Mhm.
Sowas gibt es inzwischen schon auf dem Markt, ist relativ neu, aber gibt es.
Ich glaube, so zu den ganz technischen Details kommen wir später in der Sendung noch. Jetzt vielleicht erst noch die Frage an Frau Erichsen-Kruse. Gerade so das Gefühl, wir haben ja jetzt schon viel gehört, es gibt ein Unsicherheitsgefühl, es gibt ohnehin ein ganz schlechtes Gefühl, wenn eingebrochen wurde. Viele möchten dann auch gar nicht mehr in der Wohnung bleiben. Was hören Sie als erstes, wenn Menschen in Ihre Beratung kommen und sagen, bei mir ist eingebrochen worden?
Also die Erfahrung eines Einbruchs können bei Betroffenen wirklich anhaltende Grundängste auslösen und das Gefühl der Zuversicht, der Unverletzbarkeit, wenn Sie so wollen, eine Art gelernter Sorglosigkeit, das geht dabei bei ganz vielen verloren. Und das heißt, dass sie auch für die Zukunft immer denken, es könnte wieder eingebrochen werden. Das sind Gedanken, die nachts kommen. Natürlich, tagsüber ist die Ablenkung da, aber in der Nacht kommen solche Gedanken. Und diese Menschen bezeichnet man dann durchaus auch als traumatisierte Menschen, die professionelle Hilfe brauchen. Ich habe Frauen getroffen, die ihre Kleidung nicht mehr anfassen mochten, weil ein Fremder die Wohnung durchwühlt hat. Und auch Frauen getroffen, die sich neu eingekleidet haben, weil sie sich geekelt haben vor ihrer eigenen Kleidung. Und Kinder sind besonders schnell verängstigt, wenn sie merken, dass die Erwachsenen auch verängstigt sind. Und das alles beinhaltet das Gefühl der Ohnmacht und des sich nicht wehren Könnens gegenüber jemandem, der die Frechheit besitzt, einfach in meine ureigenste Sphäre einzudringen. Und damit ist die Sicherheit weg.
Gibt es denn auch die Angst, jetzt war ein Einbrecher bei mir, der hat Fotos gesehen, der hat viel Privates von mir gesehen, vielleicht kommt er auch wieder?
Wer einmal Einbruchsopfer war, kommt auf die Idee, dass der auch wiederkommen könnte. Weil niemand von uns weiß, was hat er gesehen, was hat er sich gemerkt, was hat er sich womöglich aufgeschrieben. Und dann kommen auch die Ängste, dass der womöglich kommen könnte, wenn ich zu Hause bin.
Das heißt, ein Umzug, da gibt es auch Prozentzahlen, wie viele Einbruchsopfer danach tatsächlich gerne umziehen wollten und wie viele es dann auch machen. Das ist ja tatsächlich dann auch nochmal eine finanzielle Investition, wenn ich meine Wohnung verlassen muss, den großen Stress auch eines Umzugs auf mich nehmen muss. Da hängt ja ganz schön viel dran.
Da hängt viel dran, aber wenn es nur das wäre, umziehen wollen und umziehen können, das sind zwei wirklich verschiedene Welten. Und wir treffen bei uns in der Regel auf Leute, die mit dem Geld rechnen müssen und die umziehen möchten, das aber nicht bezahlen können und die da bleiben müssen, wo sie sind, ob sie wollen oder nicht.
Alle 3 Minuten schlagen Einbrecher in Deutschland zu. Wir wollen in dieser Redezeit klären, wie kann man Wohnungen schützen? Und Sie können gerne anrufen 08000 441777. Vielleicht wollen Sie auch Tipps haben von unseren Experten. 08000 441777, die Telefonnummer ins Studio. Oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Herr Pfeiffer, wir haben gerade schon ein bisschen uns dem Thema genähert. Wer steht denn eigentlich bei Einbrechern auch ganz oben auf der Liste? Würde ich ja immer denken, jemand, bei dem es richtig viel zu holen gibt. Aber auch diese Statistik jetzt und auch die Verteilung in Deutschland, in den Bundesländern zeigt, dem ist gar nicht unbedingt so.
Genauso ist es. Wenn man die Landkarte anschaut mit der Häufigkeit von Einbrüchen, dann sind die am öftesten registriert worden von der Polizei, am öftesten angezeigt worden, wo am wenigsten zu holen ist, nämlich in Norddeutschland, in den ärmeren Städten Westdeutschlands, innerhalb der Städte, in den ärmeren Regionen der Städte. Von daher ist auch die These falsch, das sind alles osteuropäische Banden, die da über uns herfallen. Die wenigen Fälle, die aufgeklärt werden und wo es dann zur Verurteilung gekommen ist, 2,6 Fälle von Verurteilungen bei 100 angezeigten Delikten zeigen, wie schwach der Staat hier dasteht. Also bei diesen, wo wir genau wissen, wer die Täter sind, da sind es sehr häufig arme Leute aus dem Umfeld der Wohnungen, in die sie eingebrochen sind. Und die Opfer, das sind auch ihrerseits keine reichen Wohlhabenden, sondern solche, die kein Geld haben, um sichere Türen zu investieren, um neue Fenster einzubauen, wo es relativ einfach ist, reinzukommen. Also da beklaut ein Armer den anderen. Sehr oft spielt auch Drogenabhängigkeit eine Rolle. Also es sind Habenichtse, die dann von der Hand in den Mund leben und Einbrüche tagsüber begehen in der Hoffnung, irgendwie kommen sie durch.
Und auf der anderen Seite darf man aber das Bandenwesen ja nicht außen vor lassen, weil das ja durchaus auch einen Anteil ausmacht im Moment in Deutschland.
Einen viel geringeren, als die Leute gerne behaupten. Das soll die Polizei vielleicht ein bisschen entlasten. Sie behauptet ja, dass 15% etwa aufgeklärt werden. Wir schauen nach und stellen fest, in 4/5 der Fälle, wo die Polizei sagt, aufgeklärter Fall, wir haben den Tatverdächtigen der Staatsanwaltschaft benannt, in 4/5 der Fälle sagt der Staatsanwalt, Einstellung des Verfahrens, nicht genügend Beweise und ganz wenig klagt er an. Und dadurch kommt es am Ende dann zu 2,6%, weil es eines Rechtsstaats wirklich unwürdig ist. Aber ich sage nicht, die Polizei ist schuld dran an dieser Misere. Nein, die wird nicht hinreichend genügend unterstützt. Die bräuchte viel mehr Power in diesem Sektor der Bekämpfung von Einbruchskriminalität. Etwas, wo sie erfolgreich ist, da kann ich Herrn Engelmann nur beglückwünschen. Wir stellen fest, über die letzten 10 Jahre hat der Anteil der Fälle, in denen es stecken geblieben ist, der Einbruch, weil die Leute gut geschützt waren, wo abgebrochen wurde, der ist inzwischen auf über 40%. Und das waren früher mal nur gut 20%. Also da, was Herr Engelmann macht, beraten, unterstützen, dass die Leute das Richtige tun, um sich zu schützen, das funktioniert, da ist die Polizei gut im Aufklären. Da hat sie die Kraft und die Power nicht. Da fehlt sie an Manpower, an technischer Unterstützung. Da sind einfach zu wenig Polizeibeamte zugange.
Herr Engelmann, jetzt kommen wir auch gleich zu Ihnen, damit Sie uns auch noch mal erklären, was denn da richtig zu machen ist, wo vielleicht auch richtig investiert wird. Aber es ist ja eine Redezeit, das heißt, wir reden auch gerne mit unseren Hörern. 08000 441777 ist die Telefonnummer dafür und die hat Thomas Ivers aus Stolpe gewählt. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Die Runde.
Bei Ihnen piept es ein bisschen in der Leitung, aber es ist eine Handyleitung vermutlich, ne?
Ja, genau. Ich bin leider im Auto unterwegs und ich habe hier nicht so den ganz tollen Empfang.
Aber Sie stehen natürlich brav an der Seite, sagen wir immer dazu.
Ja.
Sehr gut.
Das war eine Freisprecherlage, aber ich habe tatsächlich angehalten, damit vielleicht die Verbindung ein bisschen besser ist. Ich wollte nur dazu sagen, die haben uns neue Fenster angeschafft und diesen Aspekt ganz besonders berücksichtigt. Und es gibt halt jetzt Fenster, die eine vierte Stellung haben. Und in dieser vierten Stellung hebt sich das gesamte Fenster 5 mm vom Rahmen. Und so ist eine Belüftung abends möglich, ohne dass das Fenster auf Kipp steht. Und die Einbruchsgefahr ist dadurch deutlich verringert.
Herr Ivers, vielen Dank für Ihren Anruf. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen laut mit Ihrem Handy. Ich wiederhole es nochmal. Also es gibt inzwischen Fenster, die man tatsächlich nicht auf Kipp stellen muss, aber die trotzdem Luft rein und rauslassen. Herr Engelmann, ist es das, wozu Sie Ihren Klienten, Ihren Kunden, den Bürgern auch raten? Umrüsten?
Also grundsätzlich macht es erstmal Sinn, die Fenster auf einen vernünftigen Stand zu kriegen. Ob man jetzt gleich ein Fenster haben muss, was diese Parallelabstellfunktion hat, wo ich mit lüften kann, oder ob ich ein Fenster habe, was in gekipptem Zustand sicher ist. Das hängt immer davon ab, wo das Ganze eingebaut wird. Wichtig ist, dass man nicht nur ein Fenster absichert, sondern dass man sich ein Konzept überlegt. Und das ist das, was wir bei unseren Beratungen immer wieder sehen. Wir gehen mit den Leuten ums Haus und entwerfen erstmal ein Konzept und reden über das Thema Sicherheit, in welchem Bereich überhaupt welches Sicherheitslevel notwendig ist. Und schon in dem Bereich tun sich die ersten Schwächen auf. Denn da muss man erstmal gucken, wie ist mein Gebäude beschaffen, wo kann ich vielleicht an dem Gebäude aufsteigen und noch ein Fenster erreichen. Das sind die ersten Punkte, die wir besprechen müssen. Und danach können wir uns dann darüber unterhalten, wie gut sind die Fenster im Einzelnen gesichert, wo sind die technischen Schwächen und macht der Austausch von Fenstern oder auch vielleicht die Ergänzung von Fenstern in dem Fall Sinn.
Und wie sieht es aus mit großen Alarmanlagen, also große Lichtanlagen im Garten, Bewegungsmelder, vielleicht auch Sound, der dann losgeht, wenn jemand das Grundstück betritt, der das nicht tun sollte?
Also das müssten wir jetzt mal ein bisschen differenzierter betrachten, denn wir unterscheiden, also Sie haben gesagt, zum einen das Thema Alarmanlage, zum anderen Beleuchtung im Garten und Bewegungsmelder. Beleuchtung ist natürlich ein abschreckender Faktor. Beleuchtung ist sehr wichtig. Wir würden keine Bewegungsmelder unbedingt mehr empfehlen, sondern würden empfehlen, im Außenbereich eine permanente Beleuchtung zu installieren. Weil sich einfach gezeigt hat, dass bei einem Bewegungsmelder, wo die Katze durch den Garten läuft oder das Kaninchen oder der Vogel, dieser Melder regelmäßig ausgelöst wird. Das heißt, Sie haben vielleicht eine schöne Beleuchtung am Haus, die aber sehr häufig an- und ausgeht. Und wenn Sie ein immer wiederkehrendes Intervall haben, was eigentlich keiner kontrollieren kann, dann reagiert keiner mehr drauf. Mhm. Das heißt, Ihre Nachbarn werden, ja, ob Ihr Bewegungsmelder angeht oder nicht, werden sich nicht drum kümmern oder haben vielleicht die Außenrollläden zu. Wenn Sie eine permanente Beleuchtung im Außenbereich haben, dann schaffen Sie eine Konstante. Und wenn der Täter kommt und gerne eine dunkle Ecke am Gebäude schaffen möchte, an der er vielleicht ein Fenster angreifen kann, dann würde er diese Konstante verändern, was zum Entdeckungsrisiko des Täters führen würde.
Würde aber eben auch bedeuten, da muss jemand hingucken. Da sind wir jetzt wieder bei einer funktionierenden Nachbarschaft, Herr Pfeiffer. Ist das auch ein Punkt, der mit reinspielt, dass wir einfach wirklich jeder sich mehr um seine Sachen kümmert und deswegen auch ein gutes Ziel bieten für Einbrecher?
Das war eine zentrale Forschungsfrage, ob das hilft. Es hilft tatsächlich, aber ich muss noch etwas anmerken zu dem, was Herr Engelmann mit Ihnen gerade erörtert hat. All das betrifft Eigentümer. Sehr viele der Opfer von Einbrüchen sind aber Mieter. Und der Eigentümer sagt, nö, das ist euer Risiko, ich investiere da nichts. Und dann sind die dumm. Da müsste man drüber nachdenken, ob man Hausbesitzer, die Wohnungen bauen, um das zu vermieten, dass man die rechtlich verpflichtet, mehr Einbruchssicherheit zu gewährleisten, dass die Menschen, die ihr Haus besitzen, die eine Eigentumswohnung im Erdgeschoss haben, dass die aus eigenem Interesse investieren und dann zu Herrn Ingelmann und seinen Kollegen gehen, ist ja ganz prima. Aber die Mieter dürfen da nicht die Verlierer sein. Und gegenwärtig sind sie's. Das ist ja gerade die Feststellung, dass die meisten Opfer in diesen Regionen, wo es sehr arm zugeht, in den größeren Städten, dass die Opfer Mieter sind, die gar nicht all die Ratschläge von Herrn Ingelmann befolgen können.
Wobei sie häufig die Ratschläge befolgen können, aber dann eben auf eigene Kasse.
Das ist ja, richtig, das ist der Nachteil. Wer macht das dann schon?
Ja, wobei, wenn es richtig teuer wird, dann hat man ja auch die Chance, dass man sich das Ganze von der KfW nochmal fördern lässt. Oder
neuerdings ja, bei 2.000 Euro aufwärts und so, das stimmt schon. Aber zurück zu Ihrer eigentlichen Frage. Das ist natürlich richtig, wenn die Menschen untereinander sich unterstützen. Wenn der eine im Urlaub fährt und der andere dann immer die Post rausnimmt, damit nicht der überquellende Briefkasten signalisiert, der ist gerade mal gar nicht da. Dann ist schon ganz viel gewonnen. Also dieses sich gegenseitig helfen, nachbarschaftlich füreinander da sein, das senkt das Risiko, dass eingebrochen wird tatsächlich. Vor allem tagsüber, wo die älteren Menschen, die Rentner zu Hause sind und gerne ein offenes Auge auf die Wohnungen haben, wo sie wissen, beide sind Geldverdiener tagsüber und kommen erst abends nach Hause.
Das spricht also auch für einen gemischten Wohnraum. Unser Richtig. Thema heute, alle 3 Minuten schlagen Einbrecher zu. Wie kann man Wohnungen schützen? Und Sie können anrufen, Ihre Erfahrungen schildern oder vielleicht auch Fragen stellen an unsere Experten 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Und jetzt ist Iris Schöning aus Hamburg am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Schöning, ist bei Ihnen schon mal eingebrochen worden?
Toi, toi, toi. Nein.
Da ist hoffentlich irgendwo Holz bei Ihnen in der Nähe.
Wie bitte?
Da ist hoffentlich irgendwo Holz bei Ihnen in der Nähe.
Ist es. Ich habe eine Frage, das betrifft eine Freundin von mir. Die ist immer sehr ängstlich. So. Und ich glaube, sie wohnt im 2. Stock. Die hat so einen großen Balkon und der ist so ausgelagert sozusagen auf Pfählen. Und jetzt wollte ich einfach mal fragen, ob deren Angst berechtigt ist, dass da vielleicht jemand hochklettern könnte. Es gibt ja auch so Kletterkünstler oder so. Oder kann man sich da in diesem Stockwerk sich in Sicherheit wiegen?
Kann man das denn einsehen? Ich glaube, das wäre so die erste Frage, die erste Gegenfrage, die kommt. Also sind das Balkone zur Straße hin oder in einen Hinterhof, wo sonst keiner guckt?
Ja, Hinterhof, ja, aber teileinsichtig, ja, doch.
Herr Ingelmann, was hören Sie von Klettereinbrechern in Großstädten?
Also grundsätzlich haben wir kletternde Täter, aber der Anteil ist noch relativ gering. Wir sind so im Bereich, das bewegt sich so zwischen 10% und 15% vielleicht der Täter, die klettern. Das heißt also, die überwiegende Zahl der Täter bewegt sich im Erdgeschossbereich. Das heißt, gerade wenn wir höher gelegene Wohnungen haben, dann beginnt das Hauptproblem im Bereich der Wohnungszugangstür. Denn im Mehrfamilienhausbereich ist es eigentlich nicht die Hauszugangstür, da die im Regelfall nicht verschlossen werden darf, sondern die Wohnungszugangstür. Und umso höher ich dann außen am Gebäude komme, umso unwahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass der Täter von außen aufsteigt. Wenn es aber Möglichkeiten gibt, wie beispielsweise vorgelagerte Feuertreppen oder Flachdächer, wo ich einfach rüberlaufen kann, weil ich einen guten Zugang habe und dann von oben wieder auf einen Balkon springen kann, dann kann das durchaus ein Problem sein. Also einfach eine gute Gelegenheit, wo der Täter ungeachtet oder ungesehen sich bewegen kann und dementsprechend auch gut wieder rauskommen kann.
Frau Schöning, das richten Sie Ihrer Freundin bestimmt aus. Wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus? Haben Sie nachgerüstet oder denken Sie, Ihre Wohnungstür würde da auch einem Angriff standhalten?
Dazu möchte ich mich aus Sicherheitsgründen nicht äußern.
Das kann ich verstehen. Aber wir klären das trotzdem nochmal mit Herrn Ingelmann. Frau Schöning, vielen Dank für Ihren Anruf.
Tschüss.
Herr Ingelmann, wir haben ja eine Zeitspanne, die Sie errechnet haben, 3 bis 5 Minuten. Dann muss ein Täter in einer Wohnung, in einem Haus sein, sonst rückt er mutmaßlich ab.
Genau.
Weil es dann zu heiß wird.
Genau. Das Ziel ist es einfach, nicht lange sich mit der Technik zu beschäftigen, sondern er möchte schnell rein, möchte schnell Beute machen, möchte schnell weg. Wir haben vorhin schon gehört von Herrn Pfeiffer, dass es im Regelfall so der Gelegenheitsdieb ist. Nicht der sich 3 Wochen hinsetzt und ein Protokoll von ihrer Wohnung und ihren Gewohnheiten schreibt, sondern er nutzt einfach die gute Gelegenheit. Er geht vielleicht 1-2 Runden um den Block, guckt sich Häuser an und entscheidet sich dann spontan, welches das passende Objekt für ihn ist.
Wir haben den nächsten Hörer am Telefon. 08000 441777. Das ist die Nummer, wenn Sie auch mitdiskutieren wollen oder Fragen stellen wollen. Klaus-Peter Scholz, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Scholz. Ich höre ganz interessiert zu und habe auch noch eine gute Idee dazu, weil es ist so, dass ich das Gefühl habe, diese Problematik gibt es ja schon seit zig Jahren und wir rüsten das Pferd vom falschen, wir scheuen das von der falschen Seite auf. Weil das Problem ist, ich soll jetzt als Endverbraucher mit einer Wohnung oder einem Haus alles aufrüsten, nachrüsten, alles verriegeln, vielleicht vergittern. Viele kaufen sich jetzt ja auch Schreckschusspistolen und was weiß ich nicht was. Und wenn das so weitergeht, dass die entsprechenden Verantwortlichen, die sozusagen diese Zustände immer anschauen, beschreiben, sich immer die neuesten Berichte geben lassen, also was weiß ich, Aufklärungsquote liegt, glaube ich, jetzt bei 12% und 3% der Täter werden dann verurteilt, dass das sozusagen dahin gipfeln wird, dass wir einen gigantischen Rechtsruck in unserer Gesellschaft kriegen. Und um das zu verhindern, müsste man einfach versuchen, sagen wir, wesentlich mehr Gelder freizusetzen für die Polizeiarbeit, die national und länderübergreifend, bundesländerübergreifend und auch europaübergreifend arbeiten muss. Und diese Gelder müssen bewilligt werden. Und das Problem ist eben, dass diejenigen, die das bewilligen müssen, die ganzen Probleme gar nicht haben, weil die haben vermutlich so viel Geld, dass sie eigene Wachdienste oder Sicherheitsdienste beauftragen und sich die Angst der Bundesbürger gar nicht vorstellen können. Und das ist das, wo ich einfach Angst habe, dass wir in so eine ganz unangenehme Richtung reinschlittern, wo hinterher wir Zustände und Verhältnisse haben, die eigentlich keiner haben will, weil jetzt die ganze Zeit, egal auf welche Partei übergreifend, definitiv nichts gemacht wird. Weil zählen tut nur das Ergebnis und das Ergebnis ist einfach katastrophal.
Herr Scholz, das ist angekommen. Lassen Sie mich das einmal kurz weitergeben an Herrn Pfeiffer. Das war jetzt auch schon sehr ausführlich und ging gleich in zwei Richtungen. Zum einen, das hatten Sie vorher auch schon gesagt, Herr Pfeiffer, man muss die Polizei einfach besser ausstatten. Man muss ihnen auch die Chance geben, Täter zu fangen. Und das geht nun mal auch mit finanziellen Mitteln. Zum anderen kam jetzt hier Europol auch ins Spiel. Da ist die Zusammenarbeit aber ja auch schon verbessert worden, oder?
Schrittweise ja, aber immer noch ist das reichlich bürokratisch und sehr von Umwegen gepflastert. Also nein, die Zusammenarbeit international läuft nicht so, wie man sich's wünscht, dass der polnische Kollege zum Hörer greift und in einigermaßen verständlichem Deutsch oder der Deutsche versteht Polnisch mit seinem Kollegen auf der anderen Seite direkt Kontakt aufnimmt und die beiden vereinbaren dann, da ist gerade eine Bande bei uns im Durchgelaufen und die wird vielleicht bei euch landen, die kommen offenbar aus Polen, lassen wir das zusammen. So läuft's nicht. Es läuft auf Umwegen, dass man erstmal bei der Zentrale nachfragen muss, ob man darf und so. Nein, die Kooperation in der internationalen Sphäre ist bei weitem nicht so europäisch, wie man sich das wünscht. Ich will aber noch etwas ergänzen. Mir hat ja der Beitrag von Herrn Scholz außerordentlich gut gefallen, aber da fehlt noch etwas. Unsere Analysen zeigen, okay, zum Teil sind das organisierte Banden, aber die Tatsache, dass die Schwerpunkte nicht entlang der Städte und Landkreise liegt, die Osteuropa am nächsten liegt, sondern dass die Schwerpunkte des Einbruchs eher an der belgischen und holländischen Grenze liegen, zeigt, und dass in Belgien und Holland noch höhere Raten von Einbruch sind als bei uns, die würden ja nicht durch ganz Deutschland ohne Grund fahren, um dann da irgendwo in Bremerhaven oder in Aachen ihre Raubtaten zu begehen, ihre Einbrüche zu begehen. Nein, das ist sehr viel soziale Notlage, wo die einen Armen den anderen Armen was klauen. Und das ist etwas, was sozialpolitisch auch in Angriff genommen werden muss. Das kann man nicht der Polizei übertragen und sagt, ihr sorgt für Ruhe und Ordnung und dämpft die Zahlen des Einbruchs. Nein, man muss dem gerecht werden, dass da 29% Drogenprobleme haben bei denen, die verurteilt werden.
Aber da kommen wir auch noch, und das muss in diesem Satz auch noch mit rein, nämlich gleich zum nächsten Punkt, den Herrn Scholz ja auch noch angesprochen hat, nämlich, dass es hier den Rechten in die Arme spielt,
richtig,
diese Zahlen. Also auch nochmal hier die Zahlen aufgedröselt, wenn es jetzt um Flüchtlinge, um Asylbewerber geht, dann zeigen ja die Zahlen der Kriminalitätsstatistik, dass es nicht daran liegt.
Absolut nicht, denn die, also da haben wir nun Gott sei Dank gesicherte Forschungserkenntnisse, nicht nur aus Deutschland, auch aus anderen Ländern. Im ersten Jahr sind die Asylbewerber, die also Perspektiven haben, dass sie anerkannt werden, die auf die Entscheidung einer Behörde warten, braver als die einheimischen Deutschen. Von daher kein Wunder, gehen in Deutschland im Augenblick Raubdelikte weiter zurück auf den tiefsten Stand, den wir seit 20 Jahren haben, obwohl wir einen extremen Zuwachs an Migranten haben. Nein, die Angst vor den Fremden, die ist reichlich übertrieben. Trotzdem bei den Profis, die hier im Einbruchsbereich zugange sind, da gibt es natürlich die Fremden, 29% der verurteilten Täter gehören zu dieser Gruppe der organisierten Banden, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Es ist nicht die Mehrheit, aber es ist doch eine beachtliche Gruppe.
Ich möchte noch mal zu den Opfern kommen. Wenn es denn tatsächlich einen Einbruch gab, Frau Erichsen-Kruse, Sie arbeiten ja beim Weißen Ring, also betreuen Opfer nach solchen Taten. Wir haben vorher schon kurz gestreift, dass Sie gesagt haben, es ist dieser Ekel, auch dieses Ohnmachtsgefühl. Wie sieht es dann aus mit dem Verlust jetzt gar nicht mal unbedingt von materiellen Werten, sondern auch von ideellen Werten?
Das ist für alle Betroffenen noch fast mit das Schlimmste. Wenn sie materielle Werte verlieren, wenn sie zum Beispiel selber nicht viel Geld haben, haben sich was zusammengespart, dann sind sie mit Recht sehr wütend. Aber die ideellen Werte und die daraus resultierenden psychischen Folgen, das ist das, was den Leuten zu schaffen macht. Materielle Werte kann man zur Not ersetzen. Und da können wir auch unterstützen. Aber die ideelle, die psychische Komponente ist das, was sie noch Monate oder Umständen auch Jahre beschäftigt. Und da müsste eigentlich noch viel mehr getan werden.
Hören Sie denn von Ihren Opfern auch, ich hatte gar nicht viel Geld zu Hause und dann war der Einbrecher offensichtlich wütend, also von Zerstörungswut oder dass da wirklich Dinge auch absichtlich dann kaputt gemacht worden sind? Oder ist das auch so eine diffuse Angst, die man nur hat?
Nein, es gibt durchaus Vandalismus, wenn jemand nicht gefunden hat, was er gesucht hat, oder findet sowieso, dass wenn er schon nicht richtig zum Zuge kommt, dann sollen die anderen auch nichts mehr davon haben. Das gibt es und das ist das, was für die Einbruchsopfer noch mit Abstand am schlimmsten ist. Nicht nur beklaut zu werden, sondern auch verwüstet worden zu sein. Und zwar nicht nur die Wohnung, sondern auch die eigene Seele.
Frau Erichsen-Kruse, ich würde Sie gerne etwas fragen.
Ja.
Der Weiße Ring kümmert sich ja wirklich engagiert und toll um gerade diese psychischen Probleme, die aus solchen Taten erwachsen. Und jetzt ist mir zu Ohren gekommen, ist ja auch öffentlich schon debattiert worden, dass der Gesetzgeber gerade dabei ist, das Opferentschädigungsrecht zu wandeln. Möglicherweise besteht für Sie und für alle, die wir sonst professionell interessiert sind und daran arbeiten, die Chance, den Gesetzgeber davon zu überzeugen, dass bei der Reform des Opferentschädigungsrechts endlich die psychischen Folgen eines Wohnungseinbruchs einbezogen werden können, sodass eine Traumatherapie auf Staatskosten einem solchen Opfer gewährt werden kann, so wie wir das gegenwärtig bei jemandem machen, der zusammengeschlagen wurde und dann einen traumatischen Schock hat. Da gibt es dann die Soforthilfe demnächst deutlich verbessert. Das ist das Ziel des Gesetzgebers. Ich finde das großartig, dass er das machen will. Aber er sollte dann begreifen, die Opfer von Wohnungseinbruch sind psychisch manchmal stärker belastet als die Opfer einer Schlägerei in einer Kneipe. Und das bleibt viel länger bei Ihnen haften. Das haben Sie eindrucksvoll beschrieben. Und von daher, meine ich, sind alle Voraussetzungen gegeben einer Gleichstellung der Einbruchsopfer, nicht die materiellen Schäden. Dafür sollen wir uns versichern und dann hoffen, dass wir auch alles gut fotografiert haben und vorzeigen können, die Versicherung zahlt. Das ist lösbar. Aber diese psychische Geschichte, da lassen wir die Leute alleine. Und es gibt dann nur die Hilfe durch Sie und durch Freunde und durch andere. Aber die professionelle Hilfe, staatlich bezahlt, wie wir es einem Gewaltopfer gönnen, die fehlt bisher hier in diesem Bereich.
Da haben Sie völlig recht. Und Sie können sicher sein, dass der Weiße Ring da ganz, ganz, ganz dicke Bretter bohrt. Und zwar schon seit ziemlich langer Zeit, weil das etwas ist, was alle heimsucht, die damit zu tun haben, dass die psychischen Folgen von Straftaten endlich als das anerkannt werden, was sie sind. Und zwar eine ganz, ganz schwere, langanhaltende Beeinträchtigung. Gebrochene Knochen, unter Umständen, die heilen folgenlos aus und dann war es das. Aber die Psyche kann, wenn es ganz schlimm kommt, kann sie fürs Leben Schaden nehmen. Und das ist natürlich unser ureigenstes Interesse, da auch die Versorgung dazu zu kriegen, zu sagen, jetzt erkennt endlich mal psychische Schäden an.
Ja.
Wir werden noch ein bisschen bohren müssen, aber ich glaube, dass so ein dünnes Brett schon durch ist.
Wir haben die nächste Hörerin am Telefon, nämlich Sabine Wagner. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage zu den Fenstern leider nochmal. Wir haben ein relativ altes Haus und wir haben Fenster, die von außen angeschlagen sind. Das bedeutet, wenn man im Haus steht, dann macht man das Fenster nach außen auf und die Türen ebenfalls. Also normalerweise macht man ja die Türen und die Fenster nach innen auf. Und ich möchte jetzt gerne wissen, ob das eine Rolle spielt, ob es vielleicht die Einbrecher ein bisschen abschreckt, wenn sie mit ihrem Brecheisen an das Fenster gehen, weil die Angehensweise einfach eine ganz andere ist als bei einem Fenster, das nach innen aufgeht.
Jetzt sind wir schon bei Spezialfragen, Frau Wagner. Und dafür haben wir einen Experten, nämlich Herrn Ingelmann. Er ist Sachbearbeiter der technischen Prävention der Polizeidirektion Hannover. Sind Sie auch Fensterexperte, Herr Ingelmann?
Ja, doch. Wir beschäftigen uns jeden Tag irgendwie mit dem Thema Fenster. Ich hätte noch eine Frage. Aus welchem Jahr sind denn die Fenster ungefähr? Und was für ein Material? Ist das Holz? Ist das Kunststoff?
Nee, das ist kein Kunststoff, das ist Holz. Also die Fenster sind jetzt schon mal neu gemacht worden vor 12 Jahren. Aber wir haben es genauso wieder machen lassen, wie es jetzt in dem alten Zustand war. Also es ist eigentlich eine alte Herstellungsweise, ne?
Ja, also die Problematik ist häufig bei nach außen öffnenden Fenstern. Zum einen habe ich die Bebänderung, also das heißt, die Scharniere, an denen das Fenster selber aufgehängt ist, die befinden sich im Außenbereich. Also in dem Bereich, wo der Täter tatsächlich angreifen kann. Und wenn er jetzt mit seinem Hebelwerkzeug, was er meistens benutzt, also so ungefähr 80% unserer Täter benutzen ein kurzes geeignetes Hebelwerkzeug, also einen Schraubendreher, einen kurzen Kuhfuß oder irgendwas Vergleichbares. Wenn er mit dem von draußen kommt, dann kann er die Scharniere ihres Fensters demontieren und könnte das Fenster falschrum aufmachen, selbst wenn die Verriegelung, die auf der anderen Seite angebracht ist, gut ist.
Ah, okay.
Ja, das ist die Problematik.
Also kein besserer Schutz.
Genau, da kann man drauf reagieren. Also man kann diese Scharniere stabilisieren, wenn ihre Fenster das hergeben. Das müsste man sich im Einzelfall angucken. Das heißt, man kann da innenliegende Bandseitensicherung, denn die Fensterscharniere heißen ja eigentlich Fensterbänder. Und da baut man in den Fensterflügel Bandseitensicherungen ein, die praktisch innenliegend, also so zwischen dem Flügel und dem Rahmen, die beiden Elemente miteinander verbolzen. Sowas ist da möglich.
Okay. Und wo bekommt man sowas?
Das muss man im Regelfall durch einen Fachhandwerker montieren lassen. Also wenn Sie jetzt nicht gerade die Tischlermeisterin sind, die zu Hause selber schraubt, dann würde ich da eher auf den Fachhandwerker verweisen, weil das jemand machen muss, der da wirklich Ahnung von hat, die richtigen Produkte auch richtig befestigen kann.
Okay. Frau Wagner, ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen mit dieser Frage.
Ja.
So, Herr Ingelmann, uns hat eine weitere Frage erreicht, nämlich, was kostet eigentlich Ihre Beratung? Und ich möchte fast anschließend dann zu sagen, ist die überall in Norddeutschland abzurufen?
Also meine persönliche Beratung ist nur im Bereich der Region Hannover abzurufen. Aber grundsätzlich gibt es landesweit Beratungsstellen, die sind angesiedelt auf den Polizeiinspektionen in Niedersachsen. Und da kann man sich kostenfrei beraten lassen.
Das geht natürlich auch in den anderen Bundesländern,
natürlich,
in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern.
Genau, da kann man sich einfach mal auf der Internetseite k-einbruch.de, da findet man ganz unten einen Link, wo man über die Suche mit der Postleitzahl seine Beratungsstelle herausfinden kann. Und da wird sich ein Kollege dann mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen erklären, wie die Beratung in Ihrem Bereich genau erfolgt. Bei uns hier in Hannover funktioniert es so, dass wir zu den Menschen nach Hause fahren, uns die Objekte angucken, weil wir eben sagen, dass es dann am leichtesten ist zu beurteilen, welche Form von Sicherung an dieser Stelle gut und angebracht ist.
Und Sie arbeiten ja nicht mit Versicherungsunternehmen oder mit Herstellern von Sicherheitsprodukten zusammen. Ihre Dienstleistung ist also auch kostenfrei.
Genau, die ist kostenfrei und produktneutral. Das heißt, wir würden eben nicht versuchen, Ihnen ein Produkt eines bestimmten Herstellers zu empfehlen, sondern wir empfehlen immer nach DIN-Normen. Das heißt, viele Hersteller haben solche geprüften Produkte am Markt und man kann frei am Markt wählen, welches Produkt man wählen möchte.
Wir haben noch eine Frage, Herr Pfeiffer, lassen Sie mich einmal ganz kurz, dann haben wir die Fenster nämlich hoffentlich abgearbeitet. Sind offene, gekippte Fenster auch im zweiten Obergeschoss ein Risiko? Da hat uns eine Mail erreicht. Wie bewertet eine Hausratversicherung das? Zahlen die, wenn Fenster gekippt offen waren im zweiten Stock?
Das kann man nicht pauschal beantworten. Da muss man wieder die Gegebenheiten dann gucken. Wenn wir vorhin das Beispiel, was wir vorhin gehört haben, mit den vorgesetzten Balkonen, wenn sich da eine Feuerleiter oder ähnliches dran befindet, dann ist auch das zweite oder dritte OG interessant, weil ich natürlich etwas habe, wo ich hochklettern kann. Wenn ich aber eine unerreichbare Höhe habe, also ich sag mal so, der erste Balkon beginnt vielleicht in 4 Meter Höhe und darunter sind nur blanke Stahlpfosten, dann wird die Versicherung da nicht grobe Fahrlässigkeit unterstellen. Also eine pauschale Aussage dazu ist leider nicht möglich. Aber man muss, wenn man sich die Gegebenheiten anguckt, kann man vielleicht erste Schlüsse selber drauf ziehen.
Ich hätte eine Frage an Herrn Ingelmann. Hatten Sie schon mal die Gelegenheit, bei Architekturstudenten eine Vorlesung zu halten? Denn mein Eindruck ist, dass auf dieser Ebene, die nur an ihre künstlerische Gestaltung oder an finanzielle andere Aspekte denken, aber zu wenig an den Einbruchschutz, die Handwerker arbeiten mit ihnen zusammen, da vermute ich viel Professionalität und Können, Aber bei den Architekten, wenn ich mit denen darüber rede, dann kriege ich offene Augen und wenig Ahnung.
Genau, das kriegen wir auch. Wir machen auch häufig Beratungen, wo der Architekt tatsächlich daneben sitzt. Das heißt so eine Neubauberatung, wo sich jemand entschieden hat, was Neues zu bauen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen uns da irgendwo ein bisschen engagieren und haben da einen Kontakt zur Leibniz-Universität hier in Hannover herstellen können und hatten auch schon die Möglichkeit, da Vorlesungen abzuhalten. Einfach, dass das Thema mal in den Fokus gerückt wird. Das waren jetzt nur zwei Vorlesungen. Einmal zum Thema mechanische Absicherung, einmal zum Thema elektronische Überwachung, weil das sind so zwei Themenkomplexe, die man schwer vermischen sollte. Und einfach mal den Studenten mit auf den Weg zu geben, es gibt die Polizei, man kann sich da beraten lassen. Ihr müsst nicht unbedingt alles an Fachwissen haben. Schön ist, wenn ihr es habt. Aber wenn ihr es nicht wisst, einfach an wen könnt ihr euch wenden und wo könnt ihr vielleicht mit euren zukünftigen Bauherren mal auftauchen.
Das Thema der Redezeit. Alle 3 Minuten schlagen Einbrecher zu. Wie kann man Wohnungen schützen? Sie können auch noch gerne anrufen, Ihre Fragen stellen. 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777. Und jetzt musst du ein bisschen warten. Vielen Dank für Ihre Geduld, Ulrich Bracker. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Frau Langhammer, und in die Runde.
Haben Sie eine spezielle Frage oder ist Ihr Haus einbruchsicher aus Ihrer Sicht?
Mein Haus wäre wahrscheinlich eine Einladung für Einbrecher, aber ich komme gerade aus Riga zurück, aus Lettland. Ich habe dort meine Freundin besucht. Sie hat dort ihre Zweitwohnung im 8. Obergeschoss in so einem altsozialistischen Plattenbau, aber sie hat das privat sehr aufgerüstet. Der Balkon ist verkittert, die Fenster sind, wie das schon erwähnt wurde, so auf Halbkipp stellbar und vor allen Dingen die Eingangstür wurde von ihr durchaus dann nochmal durch eine zweite Tür, durch eine Stahltür gesichert. Also man fühlt sich dort in der Wohnung wie Fort Knox und schläft sehr ruhig.
8. Stock, hat man da tatsächlich noch Bedenken, dass jemand über den Balkon hochkommt oder einfach vom Nachbarbalkon?
Der Nachbarbalkon, wenn man keine Höhenangst hat, ja doch, sehr einfach. Und das ist dadurch erheben. Also ich sag mal, das einzige Risiko wäre, wenn Putz- oder Fassadenarbeiten vorne an der Front wären, also Schlafzimmer, Küche und Wohnzimmer, da sind die Fenster, aber die sind entsprechend natürlich auch gesichert und naja, es ist halt eine Eigentumswohnung, sie hat da privat investiert und ja, aber das ist so sicher, wie es eigentlich sein kann. Man muss halt Geld in die Hand nehmen.
Haben Sie sich jetzt da ein bisschen auch was abgeguckt oder kommen Sie jetzt, wenn Sie Ihre eigene Wohnungstür angucken, ins Grübeln?
Ja, mein Budget kommt bitte ins Grübeln. mit dem Budget komme ich ins Grübeln, weil das kostet natürlich schon ein bisschen. Aber ja, man schläft dann doch sehr ruhig.
Herr Bracker, vielen Dank für Ihren Anruf, vielen Dank für diese Geschichte. Herr Ingelmann, jetzt waren wir schon oftmals beim Thema, ich würde es ja gerne machen, aber es kostet sehr viel Geld. Gerade als Mieter überlegt man sich das auch nochmal. Jetzt bin ich bei meinen Recherchen heute auch auf ganz viele elektronische Gerätschaften gekommen, die zum Teil gar nicht teuer sind, die im Internet beworben werden, als damit läuft jeder Einbrecher davon, das macht einen Krach, das sind allein Türstopper zum Beispiel, so die sehr lauten Alarm geben. Was halten Sie von solchen, ich sage jetzt mal, kleinen, niedrigpreisigen Elektroartikeln?
Also um es einmal vorwegzunehmen, wir empfehlen grundsätzlich als erstes eine mechanische Absicherung der Gebäudeaußenhülle. Das heißt, jedes erreichbare Fenster und jede Tür sollte mechanisch so weit abgesichert sein, dass der Täter nach Möglichkeit dieses Element nicht öffnen kann. Die Produkte, über die wir jetzt reden, unterliegen keinerlei Prüfung. Das sind so, ich sag mal, günstige Artikel, die irgendwo in China in einer Hinterhofwerkstatt produziert werden und hier dann über die Discounter oder ähnliches vertrieben werden. Die Schwierigkeit, die sich dabei sehr häufig ergibt, ist, dass die Gerätschaften nicht fehlalarmsicher arbeiten. Das heißt, ich frage mich immer, wenn ich ein Produkt habe, was ich mit einem günstigen Kleber gegen meinen Fensterrahmen geklebt habe, was mir anzeigen soll, falls dieses Fenster geöffnet wird. Und ich hatte jetzt den Fall tatsächlich schon mal, da hat sich der Kleber gelöst. Das heißt, nachts wurde ein Alarm ausgelöst und im Obergeschoss haben die Leute geschlafen. Und dann können Sie sich vorstellen, was mit dem Ruhepuls passiert ist. Der hat sich nämlich mal so aus der entspannten Position herausbewegt und doch relativ gut nach oben. Und dann war die Frage, wer guckt jetzt nach, ob da unten was ist? Und deswegen ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Sicherlich ist es schön zu wissen, dass da gerade was passiert. Aber wenn ich ein Produkt habe, was nicht zuverlässig funktioniert, dann ist das immer eher, naja, ich sag's zumindest zweifelhaft.
Wird dann also auch im Moment gerade viel Geschäft gemacht mit so einer gefühlten Sicherheit?
Ja, also es werden gerne Produkte, also ich sehe es in Internetanzeigen, die ich selber sehe, wenn ich mich so im Netz bewege und nach entsprechenden Suchbegriffen vorher gesucht habe, dann bekomme ich ja automatisch, meine Suche wird analysiert und dann bekomme ich entsprechende Anzeigen eingeblendet, wenn ich mich auf der nächsten Internetseite bewege. Und wenn ich mir da teilweise Produkte angucke, ja, die sehen schön aus, die glitzern auch, aber die halten leider nicht viel. Ja, und da wird dann doch ein gutes Geschäft gemacht mit etwas, was eigentlich denjenigen, der da was machen möchte, nicht wirklich nach vorne bringt.
Und kommen wir einmal noch mal ganz kurz zu den neuen Medien und zu den neuen Möglichkeiten. Also wie sieht es aus tatsächlich mit einer Internetüberwachung meiner Wohnung, mit in der Wohnung dann schwenkbaren Kameras, dass ich auch vom Urlaub aus gucken kann? Manche machen das ja für ihre Haustiere, aber man könnte es ja dann auch einsetzen bei Einbrechern. Bringt uns das vielleicht in den kommenden Jahren noch mal weiter, weil das so abschreckend ist? Wird ja dann vielleicht auch ein möglicher Täter gefilmt?
Also grundsätzliches Thema ist, ich sehe sowas sehr häufig im Moment. Viele Menschen kommen auf die Ideen, sich Kameras um ihr Gebäude zu installieren, die auch über Smartphone oder über das Tablet oder wie auch immer zu erreichen sind. Dabei muss man sich natürlich als erstes die Frage stellen, diese Gerätschaften sind teilweise so ausgelegt, dass sie tatsächlich bei Bewegung denjenigen informieren, der da auf der anderen Seite ist. Wo ist der auf der anderen Seite ist? Wenn sie gerade auf Mallorca am Strand liegen, werden sie vermutlich nicht ihr Handy in der Badehose haben und jederzeit drauf gucken und sich um das Problem kümmern können. Zum anderen muss man sich natürlich auch überlegen, sie haben eine Kamera, die ist mit dem Internet verbunden. Heißt also, wenn sie die im Innenbereich installieren und es beschäftigt sich jemand mit dem Thema Kameras und möchte da vielleicht auch mal von draußen drauf gucken, dann guckt er ihnen zu, wie sie leicht bekleidet vom Badezimmer ins Schlafzimmer laufen. Und da muss man sich überlegen, ob man das wirklich haben möchte.
Unser Thema in der Redezeit, wie kann man Wohnungen schützen? Jetzt am Telefon Sandra Krüger, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich bin völlig fasziniert hängen geblieben an den letzten Beiträgen und Beschreibungen auch dessen, was man tun kann, sodass ich jetzt erstmal eben einen Sprung machen muss zu meiner Frage. Ich will mich da auch kurz fassen, nicht so lang wie im Vorgespräch. Es geht auch wieder um die Prävention. Ich wohne ebenerdig mit einem Extra-Eingang. Ich habe viele Dienstreisen und man kann sehen, wenn ich morgens mit Gepäck das Haus verlasse, dann bin ich an dem Tag abends bestimmt nicht da. Da ich sehr unregelmäßig reise, muss man schon länger beobachten. Aber ich habe jetzt nun ja auch gelernt, dass das oft eine spontane Entscheidung ist. Die Frage ist, gibt es eine Erfahrung, ob die Einbrecher, ich denke mal nicht, dass es so viele Einbrecherinnen gibt, sich auch von außen orientieren an der Wohnungseinrichtung? Also ich habe viele Bücher. An meinen Wänden sind eigentlich überall Bücherregale. Ich male, es liegt viel Farbe rum. Das wirkt auf den ersten Eindruck durchaus chaotisch. Und ich habe mal irgendwann so drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch jemanden abschrecken könnte, dass er sagt, ach, da gehe ich gar nicht rein, da weiß ich gar nicht, wo ich suchen soll.
Da war schon einer vor mir da.
Nein,
das war jetzt gemein, Frau Krüger.
Also die 3700 Fälle, die wir überprüft haben anhand der Akten, da konnten wir sehr genau nachvollziehen, was für eine Wohnungseinrichtung, gibt es ja Fotos auch, die Polizei dann macht, die in der Akte zu finden sind. Es ist vorher schon mal angesprochen worden, die Einbrecher entscheiden sich relativ schnell und spontan, orientiert daran, ist hier jemand zu Hause oder nicht.
Ach so.
Und sie nutzen eine günstige Gelegenheit, dass sie wochenlang planen, beobachten, abwägen.
Ja.
Das bringt es nicht. Sie wollen, wenn Sie frühmorgens aufbrechen und sagen, heute will ich dies und jenes erreichen, dann wollen Sie 3-4 Brüche gemacht haben.
Ja.
Und dann schlagen Sie zu, wo immer Sie gerade geparkt haben. Was ist hier die nächstbeste Gelegenheit? Also das, was Sie selber an Fantasien haben,
Ja. Das
stammt ein bisschen aus Krimifilmen, aber so
Ja. Ist
es in der Wirklichkeit nicht. Ja. Die Täter sind sehr spontan Ja. Und schnell.
Aber
und
vielleicht andersrum, Ja. Herr Pfeiffer, kann es nicht auch sein, bei Frau Krüger liegen nun auch keine, wenn ich das richtig gehört habe, keine Ja. Goldbarren im Fenster
Nein, und
keinen Schmuckkasten, den man von außen
Nein.
sieht. Also sollte man das vielleicht aber auch verhindern, also dass von außen eben Wertgegenstände Ja. Nicht zu sehen
das
sind?
Ist natürlich
kann man das,
völlig klar. Aber wenn man im Erdgeschoss lebt, und dann muss man ja nicht die Reichtümer alle so sichtbar zeigen, dass jeder, der draußen am Fenster vorbeigeht, Einblick gewinnt und dann eine lange Nase kriegt. Das will ich auch haben. Nein, das wäre Leichtsinn und dringend davon abzuraten, sich so zu verhalten. Das tut aber auch der vernünftige Mensch nicht. Und im Übrigen am meisten Einbrüche haben die, die das Geld nicht besitzen, sich effektiv gegen Einbruch schützen zu können.
Ja,
also von daher sind eher die Ärmeren die Opfer
Ja. Und
nicht die Wohlhabenden, die die Sicherheit kaufen
Ja. Oder
meinen, sie gekauft zu haben.
Ja,
zu Recht Ja. Hat ja Ingelmann schon deutlich gemacht, dass vieles hier verkauft wird, was nur dem Verkäufer dient, aber nicht der Sicherheit. Ja, vielleicht ein bisschen, bis man dann der Dumme doch noch ist geworden ist und gemerkt hat, das bringt ja gar nichts.
Also Frau Krüger, das größte Chaos hilft vermutlich auch nicht, aber Wertgegenstände wegzupacken ist schon mal eine gute Idee. Dazu hat uns auch eine Mail erreicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Problem hier von der richtigen Seite betrachtet wird, wenn ich meine Wohnung in einen Hochsicherheitsbereich aufrüsten muss. Wo bleibt da noch die Lebensqualität? Wertgegenstände wie Schmuck, größere Summen an Bargeld etc. gehören aber nicht offen in eine Wohnung. Ja, jetzt haben wir aber ja im Moment gerade Zeiten, wo viele in Gold investieren und wo sich viele überlegen, was sie mit ihrem Bargeld machen. Herr Engelmann, haben Sie so Größenordnungen, was man noch zu Hause liegen haben sollte und wo es wirklich schon grob fahrlässig ist?
Nein, also Größenordnung kann man dazu nicht angeben. Man muss sich nur überlegen, wenn es so das Normale, ich sag mal, die 200 Euro, die man normalerweise im Portemonnaie mit sich herumträgt, stark überschreitet und das nicht unbedingt die Kunstsammlung an der Wand ist, sondern die Wertgüter, die ich mir in Form von Schmuck oder in Form von Goldbarren oder ähnlichem zu Hause hinlege, dann muss ich mir auch Gedanken dazu machen, wie ich das Ganze aufbewahre. Das heißt, man könnte darüber nachdenken, beispielsweise einen Tresor zu installieren, indem man solche Sachen sich hinlegt, wenn ich die Uhrensammlung habe oder die Schmucksammlung habe. Wenn ich aber nur den Erbschmuck habe, den ich sowieso niemals trage, sondern einfach nur sicher verwahren will, ist das Bankschließfach auch eine sehr gute Option. Das ist immer so von den Gepflogenheiten, wie ich das jeweilige Wertgut einsetzen möchte, ist das abhängig.
Es gibt noch einen ganz wichtigen Hinweis, den die Menschen gerne übersehen. Nun nehmen wir mal an, der Einbrecher ist reingekommen und er hat den Schmuck geklaut und dieses und jenes, was wirklich wertvoll ist. Und dann gehen Sie zu Ihrer Versicherung und dann sagen die, ja, haben Sie Beweise dafür, dass sie diesen goldenen Ring besitzen und diese wunderbare Brosche und dieses und jenes. Deswegen ist ein guter Ratschlag, kurz habe ich schon mal erwähnt, ich wiederhole es noch mal eindrücklich. Fotografieren Sie die Wertgegenstände am der Frau am Mann, sodass sie in Verbindung damit gesehen werden. Fotografieren Sie in Ihrer Wohnung, dass es erkennbar ist, aha, das gehört hierher und das Bild hat hier wirklich gehangen. Dann haben Sie wenigstens für den Fall, dass was passiert, die Sicherheit, die Versicherungen zahlen. Wir haben eine erfreulich hohe Zufriedenheit der betroffenen Opfer erfragen können bei unserer Forschung mit den Versicherungen. Also wenn man nachweisen kann, das und das habe ich besessen, dann wird auch ordentlich bezahlt.
Also trotzdem, wir fertigen jetzt Inventarlisten.
Aber ganz wichtig in diesem Zusammenhang, bitte die Inventarlisten außerhalb des betroffenen Wohnobjektes aufbewahren. Ja. Denn es kann auch das Problem von Feuer beispielsweise auftreten. Das heißt, Ihre Liste oder Ihr Datenträger, auf dem Sie die Liste haben, wird natürlich mit verbrennen.
Unser Thema in der Redezeit und einen Hörer haben wir noch. Wie kann man Wohnungen schützen? Herr Krüger, guten Abend.
Schönen guten Abend. Ich habe zwei Anmerkungen. Das eine ist, da ist ziemlich zu Beginn der Sendung die Meinung verkündet worden, dass man ordentlich Dauerbeleuchtung am Haus rundherum haben soll. Da kann ich nur sagen, um Gottes Willen, es gibt ja den Begriff der Lichtverschmutzung. Erstens und zweitens, das ist ja der perfekte Service für die Ganoven, sich in Ruhe auszusuchen, in welcher Ecke sie ansetzen können. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, ich bin immer ein bisschen irritiert, wenn Leute ihre Wohnung mit allen möglichen Schätzen, zum Beispiel elektrische Rollladen und so weiter, verrammeln. Und dann denke ich an einen Brandfall, wo die Leute sich dann selber eine Falle stellen, einschließlich der fürchterlich verrammelten Wohnungstür.
Herr Krüger, wir haben leider nur noch eine Minute Sendung. Herr Engelmann, kann ich mich auch überausrüsten und dann selbst gefährden durch eine Übersicherung, wie Herr Krüger gerade sagte, mit einer zu dick gesicherten Wohnungstür?
Also ich fasse es kurz zusammen. Wir hatten ja einmal Beleuchtung, einmal Rollläden. Beleuchtung sollte eine seichte Beleuchtung im Außenbereich sein, keine Flakbeleuchtung, sondern sollte wirklich ein nettes Ambiente-Licht in den Garten zaubern. Thema Rollläden und ich verrammel mich damit, das stellt eigentlich kein Problem dar, weil fast kein Rollladen, den ich bisher so gesehen habe, wirklich einbruchhemmende Werte aufweist und im Regelfall so eine Verzögerungszeit von etwa 15 Sekunden hat, was den Einbruch betrifft. Und wir wollen auf eine Zeit von 5 Minuten kommen, das heißt, es spielt da keine große Rolle.
Unser Thema in der Redezeit heute. Alle 3 Minuten schlagen Einbrecher zu. Wie kann man Wohnungen schützen? Da waren einige Tipps heute mit dabei, auch ein paar Tricks noch. Herr Pfeiffer, für Sie noch die letzten Sekunden. Was ist jetzt Ihre weitere Prognose? Wir waren ja in den 90er Jahren schon mal bei sehr, sehr vielen Einbrüchen und jetzt dann gab es 2005, 2006 mal so wirklich einen Tiefstand und jetzt gehen wir wieder weiter nach oben, sind aber noch gar nicht bei den Zahlen aus den 90ern. Also Ihre Einschätzung?
Wenn die Gegensätze von Arm und Reich in unserem Land weiter steigen, dann hat das auch Bedeutung für die Einbruchszahlen. Also von daher keine gute Prognose, dass das von alleine weniger wird. Wenn aber die Polizei endlich die Power kriegt, die sie braucht, um uns noch effektiver zu schützen. Und wenn Herr Engelmann noch mehr Chancen bekommt, auch die Architekten zu beraten, dann sehe ich, dass wir wenigstens in der Hinsicht besser geschützt werden.
Herr Engelmann und alle seine Kollegen in Deutschland. Ja, das war die Redezeit. Dankeschön an unsere Gäste. Professor Christian Pfeiffer, ehemaliger Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen. Danke an Bernd Engelmann. Er ist Sachbearbeiter der technischen Prävention der Polizeidirektion Hannover. Und ein großes Dankeschön auch an Christina Erichsen-Kruse, die stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings Hamburg. Dankeschön auch an die Redaktion, an Petra Lehnert. Und morgen gibt es hier um diese Uhrzeit eine neue Redezeit. Das Thema dann weniger Alkohol am Lenker. Wann gefährden Fahrradfahrer den Verkehr? Sie können wie immer morgen Abend ab 20.30 Uhr anrufen oder Sie machen jetzt schon mit im Internet. Schreiben Sie eine Mail unter ndr.de/redezeit. Am Mikrofon war Birgit Langhammer. Danke für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.